Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Peter Jackson ist ein Mann für Mammutprojekte. Der neuseeländische Regisseur hat Tolkiens Herr der Ringe und den Hobbit gebändigt und daraus jeweils zwei Trilogien gemacht. Jetzt gibt es ein neues Mammutprojekt von ihm. The Beatles Get Back. Die siebenstündige Doku-Serie, die jetzt bei Disney Plus erscheint, hat er aus Filmmaterial zusammengestellt, das von einer Aufnahmesession aus dem Januar 1969 stammt. Die Beatles waren damals im Studio und probten für ein Live-Album, das sie vor Publikum aufnehmen wollten. Dazu sollte es ein Fernseh-Special geben. Dafür heuerten sie Michael Lindsay Hogg an, der fleißig mit Kameras aufnahm. Aber die vier Beatles konnten sich nicht auf die Details einigen und so kam es dann im Laufe der 22 Tage im Studio anders. Das Live-Album und das Fernsehspecial wurden gestrichen. Stattdessen gab es am Ende ein Konzert auf dem Dach des Londoner Apple-Hauses. Ein Jahr später erschien dann das Let It Be-Album und ein Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel von Michael Lindsay Hogg. Als beides erschien, waren die Beatles schon getrennt. Und all das restliche Film- und Audiomaterial verschwand im Tresor der Beatles. Da blieb es dann eben, bis Peter Jackson kam. Er sondierte Film- und Tonaufnahmen, restaurierte alles. Und so bekommen wir nun das Gefühl, dass wir quasi dabei sind, wie die wohl berühmteste Band der Welt an späteren Welthits arbeitet.
Now we're gonna take the Beatles, now be quiet.
Oh, you recording our conversation?
Man hört und sieht, wie sie an Textzeilen feilen und die Songs ganz langsam Form annehmen. Hier Get Back. Peter Jackson hat vor einigen Tagen Interviews gegeben, zwei für deutsche Medien. Und so habe ich mich mit dem Regisseur in einer Videokonferenz unterhalten können und es sprudelte förmlich aus ihm heraus. Der Film hatte eine lange Entstehungszeit. Lassen Sie uns bei dem Moment beginnen, als Sie Zugang bekamen zu den Archiven von Applecore, der Firma der Beatles. Sie waren die erste Person seit 50 Jahren, die das Material sehen durfte. Was war Ihre Reaktion als Filmemacher und als Beatles-Fan?
Well, as a Beatles fan, to start with, I was apprehensive because I'd read so many books in the last 40 years about how.
Als Beatles-Fan hatte ich Bedenken, denn ich hatte in den letzten 40 Jahren in so vielen Büchern gelesen, dass die Get Back Sessions eine berühmt-berüchtigte, triste Phase bei den Beatles waren. In einigen Büchern stand, dass sie einander nicht ertragen konnten. Sie hassten die Aufnahmen. Und auch die Beatles sagten in Interviews Ähnliches. Diese Zeit hat also einen sehr negativen Ruf. Ich guckte dann das Material an und wartete auf all die schlimmen Dinge, aber sie kamen nicht. Wie bei jedem Projekt gab es auch bei den Get Back Sessions am Anfang Pläne, die nicht klappten. Es gab Krisen, mit denen sie umgehen mussten. Und es gab Auseinandersetzungen. Ich sage nicht, dass alles perfekt war, aber was ich sah, war nicht ungewöhnlich. Ich bin Filmemacher. Wir arbeiten auch in einer Gruppe und da gehen die ganze Zeit Sachen schief. Aber es gab keine bösen Worte zwischen ihnen. In den ganzen 150 Stunden Material, die ich gesichtet habe, von den ganzen 22 Tagen, in denen die Kamera lief. Es war eher so, dass ihre Freundschaft sie durch die Probleme trug, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Sie kämpften damit, was es hieß, ein Beatle zu sein im Jahr 1969. 1964 oder 1965, da wussten sie, was das bedeutete. Da gingen sie in ein Stadion und machten Wuhu und Yeah. Das war einfach. Aber Anfang 1969 versuchten sie, das neu herauszufinden. Sie wollten gerne eine tighte Rock'n'Roll-Band sein, so wie am Anfang in Hamburg, als sie jung waren. Sie wollten nicht touren und vor 60.000 Leuten in einem Baseballstadion spielen, sondern lieber irgendwo vor 200 oder 300 Leuten. Darum ging es bei den Get Back Sessions. Dahin wollten sie zurück. Aber die Frage war natürlich, wie kannst du lediglich 200 oder 300 Eintrittskarten verkaufen, wenn es eine Schlange von 50.000 Interessierten gibt? Die Welt konnte nicht mehr mit einer kleinen Beatles-Band umgehen. Die Beatles wussten nicht, wie sie in diese Welt passen, die sie selber mitgeschaffen hatten. Das wurde ihnen im Laufe der Tage klar.
they don't quite know how they fit into the world that they've had a hand in creating. And as a filmmaker, I looked at it.
Was den Filmemacher in mir betrifft, ich habe mir das Material angesehen und wollte sicherstellen, dass es auch eine Geschichte gibt. Ich wollte keinen Film machen, der aus Ausschnitten besteht, in denen die Beatles Songs singen. Es sollte eine Erzählung geben und ich habe sie gefunden. Die Beatles durchleben diese 22 Tage und sie hatten einen Plan, den sie durchziehen wollen, aber der geht schief. Es gibt eine Krise und sie müssen alles wieder neu überlegen. Mir wurde klar, dass ich die Geschichte Tag für Tag erzählen muss, so dass man das alles miterlebt, was ihnen passiert. Ich habe mir gesagt, versuche nicht etwas Besonderes zu machen. Keine Interviews von heute, kein Off-Kommentar. Lass die Beatles einfach ihre Geschichte im Jahr 1969 erzählen, durch ihre Unterhaltung.
Es ist ja schon interessant, dass das Material überhaupt existiert und es so lange niemand angesehen hat. Es sind die Aufnahmen von Michael Lindsay Hogg, die er zu Teilen im Film Let It Be benutzt hat. Wir denken heute ja, wir kennen die Beatles durch Filme eben wie Let It Be oder A Hard Day's Night, durch Interviews oder Pressekonferenzen. Aber hier sehen wir jetzt die vier beim Arbeiten, beim Diskutieren und auch Scherzen. Was war passiert, dass wir sie jetzt so anders sehen können? Denn sie sind ja eigentlich berühmt dafür, dass sie immer die vollkommene Kontrolle über ihr Image hatten.
Exactly, because you know we think we know the Beatles because of A Hard Day's Night. You know, John's the witty one, Paul's the charming one, and Ringo's the
Ja, ganz genau. Wir denken, wir kennen die Beatles durch A Hard Day's Night. John ist der Lustige, Paul der Charmante, Ringo ist der Liebling der Großmütter und George der Ruhige. Aber wenn man das ganze Beatles-Material aus den 60er Jahren denkt, die Pressekonferenzen und die Filme, es ist alles eine Performance. Sie treten in der Öffentlichkeit und hunderte von Kameras filmen sie bei einer Pressekonferenz. Ich meine, ich performe ja jetzt auch für sie, das ist so. Sobald ein Mikro an ist oder eine Kamera, passiert das. Aber das Wunderbare an dem Material, das ich benutzt habe, ist, die vier vergessen, dass sie von Michael Lindsay Hogg gefilmt werden. Michael war großartig darin, ihnen vorzugaukeln, dass sie gar nicht gefilmt werden. Er stellte zum Beispiel Kameras mit einem 10-minütigen 16mm-Film auf einem Stativ auf und klebte das rote Licht ab, das immer leuchtet, wenn die Kamera läuft. Der Kameramann drückte den Knopf, spazierte davon und trank einen Tee. Aber die Kameras nahmen alles auf, während die Beatles dachten, dass sie nicht gefilmt werden, weil der Kameramann ja gerade Tee trank. Michael hatte lauter solcher Tricks. Und deswegen bekommt man einen sehr ehrlichen und ungefilterten Blick auf diese vier Männer. Sehr viel mehr als in jedem Film, den ich vorher gesehen habe.
Ja, definitely. Was ich auch interessant finde, ist, dass man dem kreativen Prozess der vier im Film beiwohnt, wie sie neue Songs unter großem Druck schaffen. Man sieht Paul McCartney am Anfang erste Akkorde von Get Back jammen und das ist noch sehr weit weg vom fertigen Song. Ein paar Tage später nimmt der Song dann schon ein bisschen mehr Form an. Teilweise sieht man sie auch etwas ratlos zusammensitzen und Paul McCartney sagt dann, wir müssen die Songs erstmal vereinfachen, bevor wir komplex werden. Welche Einsichten in einen kreativen Prozess haben Sie als Künstler selbst bekommen und auch welche Einsichten, was den kreativen Prozess der vier im Besonderen angeht?
Well, I was one of the things that I was expecting from the mythology, if you like, from the books that I read, is that they weren't writing songs together anymore.
Ich hatte wohl erwartet, basierend auf dem Mythos, den die Bücher geschaffen haben, dass die vier zu dem Zeitpunkt nicht mehr gemeinsam Songs schrieben, sondern zu Hause daran arbeiteten und mit einem fertigen Song ins Studio kamen. Einer von ihnen, wer auch immer es gerade war, würde sagen, hier ist ein neuer Song. Und die anderen waren dann einfach ausführende Musiker für diese Person. Das hatte ich erwartet. Aber ich war sehr überrascht, denn in dem Material zeigt sich, sie kamen nur mit Ideen oder mit halbfertigen Songs oder mit einem Song, der eine Melodie hatte, aber noch keinen Text.
Not John and Paul in the corner together. George and Ringo would be there. They would sit there as a group and all be.
Und es gab nicht John und Paul als kreative Schöpfer in einer Ecke, sondern die vier kamen als Gruppe zusammen und arbeiteten gemeinsam an den Songs. Egal, ob es ein Lennon McCartney-Song war oder ein Harrison-Song. George Harrison war häufig sehr engagiert bei der Sache, wenn es um einen Lennon McCartney-Song ging. Er hatte Ideen und schlug Dinge vor. Ringo arbeitet einmal an Octopus's Garden. Es gibt zwar die Komponistenangabe, aber sie helfen sich gegenseitig. Also dieser Mythos, dass sie nicht mehr zusammenarbeiteten, zerfiel für mich zu Staub. denn es gibt sehr viel Material, in dem sie sehr wohl zusammenarbeiten. Und das lag ja auch in ihrem Interesse. 1969 galten sie als beste Band der Welt. Die neuen Songs mussten diesem Anspruch standhalten. Deswegen hatten sie natürlich auch ein Interesse an der Qualität der Songs. Was ich mag an dem Film, es gibt die Beatles, die ihr Ding machen, und es gibt Michael Lindsay Hogg, der versucht, einen Film über sie zu drehen. Michael ist ein Teil des Films. Ich wollte auch erzählen, wie er daran arbeitet, seinen eigenen Film Let It Be zu machen. Es gibt also mehrere Erzählstränge.
Michael is trying to make a movie with these guys. It's sort of got multiple storylines.
Wir kennen die Songs der Beatles ja seit vielen Jahrzehnten. Werden wir die Songs nun anders hören, wenn wir den Vieren dabei zugesehen haben, wie die Songs entstehen?
Ja, wahrscheinlich. Im Film geht es vor allem um die Songs vom Let It Be-Album, aber der Film zeigt auch mehr. Es gibt Abbey Road-Songs, Solo-Songs wie Give Me Some Truth von John Lennon oder All Things Must Pass von George Harrison. Und, wie gesagt, viele Lieder vom Let It Be-Album, die ich als Beatles-Fan nie so sehr mochte wie Dig a Pony oder I've Got a Feeling. Wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, dann wären die eher unten auf der Liste meiner liebsten Beatles-Songs gelandet. Aber jetzt liebe ich diese Songs. Vielleicht auch, weil ich 4 Jahre des Brainwashings hinter mir habe, in denen ich sie immer und immer wieder gehört habe. Dig a Pony ist ein großartiger Song, genauso wie Two of Us. Ich persönlich finde jetzt, und andere Menschen müssen das natürlich für sich selbst entscheiden, dass Let It Be einen sehr viel größeren Stellenwert in ihrem musikalischen Vermächtnis hat, als ich es je dachte. Es gehörte immer zu den Alben, die ich nicht mochte. Jetzt liebe ich es. Und hoffentlich werden das andere Menschen ähnlich sehen.